Mir ist gerade etwas aufgefallen. Ich wollte nämlich gerade den Podcast editen, beziehungsweise habe angefangen, den Podcast zu editen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich aufgenommen habe in mein Handy. Das Mikrofon war zwar eingestöpselt, aber es hat nicht durch das Mikrofon aufgenommen, sondern durch das Handy. Das heißt, die Tonqualität ist leider in dieser Folge nicht so schön wie jetzt gerade oder wie sie sonst ist, sondern es ist leider doch eine ganz normale Handy-Tonqualität. Das tut mir sehr leid. Ich habe aber jetzt gerade nicht die Energie, den kompletten Podcast nochmal neu aufzunehmen. Das heißt, diese Folge ist leider eine nicht so Premium-Qualitätstonfolge und ich werde mir Mühe geben, das nächste Woche nicht wieder so zu machen. Oh, das, wenn Technik nicht funktioniert, wie sie soll, es ist immer sehr frustrierend, aber es gehört leider immer mit. Von dem her, viel Spaß mit der diesigen Folge Zirkus-Hotline. Willkommen zu dieser neuen Folge, einer Spezialfolge von der Zirkus-Hotline, eurem wöchentlichen Anruf irgendwo aus der Welt. Diese Woche wieder ganz banal aus Mannheim, da ich ja gerade hier beim Weihnachtszirkus in Mannheim performe. Und diese Folge ist nicht so wie die anderen Folgen, so ein kleines Wochenupdate, was gerade so ansteht mit irgendwie verschiedenen Themen, um die es geht, sondern es ist die große Seerad- oder Seerwheel-Folge. Das hatte ich mir schon seit einer Weile überlegt, dass es vielleicht mal interessant wäre, so ein bisschen die Geschichte vom Seerwheel zu erzählen, wo das Ganze herkommt, wie der Bezug ist zum Sport, wie der Bezug ist zum Zirkus, wie lange ich das schon mache, was so eure klassischen Fragen dazu sind. Und ich habe auch einige Sprachnachrichten gekriegt von euch dazu. Das hilft immer sehr, um das Gespräch so ein bisschen zu lenken. Es ist ja eigentlich nur ein Gespräch mit mir selber. Deswegen ist es eigentlich eher ein Monolog. Aber durch eure Sprachnachrichten wird es dann zu einem kleinen Gespräch. Und ich habe auch, weil nicht alle Leute sich so sehr trauen, ihre Stimme öffentlich zu machen im Podcast, habe ich auch einen Fragesticker gestellt auf Instagram und habe da auch ganz viele Fragen gekriegt. Und ich glaube, wir haben jetzt super viel Material, um euch alles Mögliche zu erzählen, alle möglichen Fragen zu beantworten und auch so ein bisschen vielleicht euch die Zirkusdisziplin näher zu bringen, beziehungsweise ja, Fragen zu beantworten. Das Seerad ist meine Hauptzirkusdisziplin. Die habe ich erlernt an der Zirkusschule in Montreal. Ich bin auf die Zirkusschule gekommen, ohne dass ich je ein Seerad in der Hand halten durfte. Habe es dann dort entdeckt, mich direkt da rein verliebt und mache das Ganze jetzt seit 2011. 2011 bis 2014 war ich an der Zirkusschule. Ist dann immer ein bisschen schwierig zu sagen, ab wann man das dann kann. So nach ungefähr einem Jahr Training hatte ich schon so ein Level, wo ich sagen könnte, man hätte damit schon so die ersten Shows spielen können. Dann nach 3 Jahren Schule hatte ich natürlich ein ziemlich hohes Level. Und jetzt nochmal 10 Jahre später, 11 Jahre später, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Ich habe schon unzählige Shows damit performt. Ich habe mittlerweile auch an Wettkämpfen teilgenommen. Das ist auch was, was immer noch irgendwie neu ist. Das mache ich ja erst seit 2024. Ich trete auf im Solo mit dem Seerad und auch im Duo mit dem Seerad. Das heißt, dazu kann ich auch ein bisschen was erzählen. Und ich habe auch durch meine ganze Erfahrung auf den verschiedenen Bühnen, aber auch mit Kontakt mit verschiedenen Leuten, gerade aus dem Sport, aus dem Zirkus, glaube ich, auch ein ganz gutes Verständnis, ja, was Seerad so ist. Ne? Also so, ich habe, glaube ich, die Seele von Seerad irgendwo verstanden. Ist wahrscheinlich auch eine sehr ähnliche Seele zu meiner Seele. Denn alle Leute, die irgendwie Seerad machen, verlieben sich da irgendwie so rein. Also das ist wirklich so ein Gefühl. Ich habe gerade heute sogar zum Beispiel jemandem Seerad zum ersten Mal gezeigt und der meinte auch sofort so, boah, dieses Gefühl, Seerad zu machen, ist so krass. Das kann man auch gar nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Es ist wirklich super einmalig. Und mit diesem kleinen Intro von diesem Gefühl und diesem Vibe vom Seerad, ich schätze mal, ihr habt natürlich alle jetzt auch schon Videos gesehen, ich werde euch jetzt nicht erklären, wie ein Seerad aussieht, können wir mal starten in diese Spezialfolge. Als allererstes Seerad. Wieso heißt das Seerad? Beziehungsweise Seerwheel. Das Ganze wurde erfunden von Daniel Seer, einem Mann aus Quebec, aus dem gleichen Land, wo auch Francis herkommt. Der hat das erfunden in den späten 90er Jahren und das erste Mal öffentlich gezeigt hat es 2003 bei dem Cirque de Demain Circus Festival. Interessanterweise waren wir auch beim Cirque du Demain Circus Festival 2015. Es ist so ein Ort, wo man zum ersten Mal neue Zirkusnummern zeigen kann. Das heißt ja auch Zirkus von morgen, also Cirque du Demain, wo junge Artisten eine Bühne geboten wird um ihre Kunst zu zeigen und was auch ein ziemlich großes Sprungbrett ist. Und er hat damals 2003 seine Nummer mit dem Zierrat gezeigt. Das war dann auch so das erste Mal, wo das richtig gesehen wurde. Und seitdem ist es eine neue Zirkusdisziplin, die es jetzt überall gibt. Sowohl beim Cirque du Soleil als auch bei anderen Zirkus-Companies wurde das Zierrat schon benutzt. Und was ich an dieser Geschichte so spannend finde, denn wir werden nachher noch ein paar Umwege machen in den Sport und in das Rhönrad. Denn einige Leute werden jetzt direkt schon sagen, hey Lea, Moment mal, hat das wirklich Daniel C. erfunden? Da werde ich auch noch hingehen. Aber was ich so beeindruckend finde von dieser Geschichte, dass Daniel C. das Rad erfunden hat, ist, dass alle Leute, die schon mal in einem C-Rad drin gestanden haben oder es auch mal hochgehoben haben, schon mal angefasst haben, werden wissen, es fühlt sich am Anfang eigentlich komplett unmöglich an, damit irgendwas zu machen. Also es ist einfach wie so ein großer Metallring, der sich ganz schlecht bewegen lässt. Man kann am Anfang gar nicht verstehen, wie man sich damit drehen soll. Also es ist eigentlich so vom Gefühl her so unmöglich. Und der einzige Grund, warum man es schafft, sich dann irgendwann zu drehen, ist, wenn man es halt tagelang, wochenlang übt. Einige Leute brauchen wirklich auch Monate, bis sie es schaffen, sich erstmal in so einer drehenden Bewegung weiterhin zu bewegen. Also dass es sich nicht aufhört zu drehen, sondern dass es sich immer weiter dreht. Und ganz am Anfang, wenn man es ausprobiert, hat man wirklich das Gefühl, das geht ja eigentlich gar nicht. Daniel Sear hat sich ein Rad gebaut aus Metall, damals, um eigentlich nur so zu testen, was man mit so einem großen Rad machen kann an Manipulation. Er war Jongleur und er wollte einfach ein neues Equipment ausprobieren, mehr so als Jonglage. Das heißt, er hat das Rad so um sich herum geworfen, hat Manipulationen damit gemacht und hat einfach so Research betrieben, einfach geguckt, was man damit so machen kann. Und das war in den 90er Jahren. Er war anscheinend, das hat mir jetzt Francis gerade erst erzählt, er war anscheinend auch auf Tour mit Cirque Eloise, das ist ein Zirkus aus Kanada. Er war auf Tour und hatte dieses Rad immer mit dabei. Und auf Tour, im Zirkus muss man sich so vorstellen, dass es gibt Cargo-Containers, es gibt Container, die extra das ganze Zirkus-Equipment von A nach B transportieren. Cirque Eloise tourt in Theatern, das heißt, es ist dann halt verschiedene LKWs, die gefüllt werden am Ende von der Show oder am Ende von einem Showrun. Und dann woanders hinfahren und jeder Kubikmeter Platz in so einem LKW ist komplett ausgerechnet und möchte man sparen, weil es natürlich immer alles auch teuer ist. Und er hat anscheinend monatelang dieses Rad mit transportiert und die Leute haben immer wieder gesagt, hey Daniel, was machst du mit diesem Rad? Was ist denn der Plan? Und er hat immer so gesagt, ja, ihr werdet noch sehen, ich bin dran, dauert Zeit und so. Und irgendwie hat er es dann geschafft, diese kreisförmige Waltzing-Bewegung rauszufinden. Wenn ihr Videos von mir seht, wenn ich mich einfach nur mit dem Rad drehe, das nennt sich Waltzing. Waltzing, weil es ein bisschen aussieht, wie wenn man Walzer tanzt. Man dreht sich im Prinzip auch nicht auf einem Punkt, sondern man dreht sich so ein bisschen in so einem Kreis. Und das ist einfach ja, so eine waltzförmige Bewegung. Lustige Side Note dazu. Deswegen performe ich sehr gerne im Solo auf Musik, die auf 3 geschrieben ist. Also so eine Waltz-Takt-Musik, weil ich einfach finde, das sieht sehr schön aus dazu. Parenthese Ende. Auf jeden Fall hat Daniel Sear es dann irgendwann geschafft in den 90ern, diese Waltzing-Bewegung zu mastern, auch einige erste Technik zu etablieren. Alles im Prinzip sich selbst erarbeitet und rausgefunden. Also das ist auch von der Arbeit, muss man sich echt vorstellen, eine Sache neu zu lernen, die man aber weiß, dass es die schon gibt, dauert teilweise sehr lange. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich möchte den Backcoin-Spin lernen, das hat ja sehr lange gedauert bei mir, dann weiß ich aber, dass das geht und dass es viele Leute schon gemacht haben und man kann sich Tipps holen, wie man das machen soll. Aber wenn man eine Figur noch nie gemacht hat und gar nicht weiß, ob die überhaupt geht, dann dauert es ja noch viel, viel länger, weil man auch einfach sich selbst überzeugen muss, dass es ja eventuell möglich ist. Und da hat er unglaubliche Arbeit geleistet, um dann zum ersten Mal seine Nummer beim Cirque du Dames 2003 zu präsentieren. Dann wurde das entdeckt, das war die große, neue, moderne Disziplin. Hat dann natürlich ein bisschen auch gedauert, bis andere Artisten da drauf gesprungen sind und das auch gelernt haben, weil am Anfang konnte es halt wirklich nur er. Er war der große Zierrad-Master und er wurde auch recht schnell angefragt von Cirque du Soleil, um Nummern zu choreografieren. Vielleicht haben einige Leute von euch die Cirque du Soleil-Show Corteo gesehen. In Corteo gibt es eine Zierrad-Nummer mit 5 Zierrädern, 4 Männer und eine Frau und die machen auch sehr schöne Patterns, wo die so in so Radbewegungen dann so ineinander Rollen, also kann man sich vorstellen, wie wenn man 5 Münzen hätte und 5 Münzen auf dem Tisch so anschnipst oder dreht oder rollen lässt und die machen schöne Patterns zusammen. Und das war die erste Nummer im Cirque du Soleil mit Cire und es war auch die erste Gruppennummer und es war damals so eine ganz epische, krasse neue Sache, die man noch nie gesehen hatte. Und die hat er choreografiert, also dafür war er angefragt. Und erst so zum 2005, 2007 rum haben andere Leute angefangen, auch Sierat zu lernen. Unter anderem gab es die erste Frau, die Sierat gemacht hat, die nennt sich Valérie Inercy. Die habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo performen sehen. Die ist jetzt auch ein ganzes Stück älter als ich und hat auch schon unglaublich viele Performances auf der ganzen Welt gemacht. Die war unter anderem auch am Zirkusfestival in Monte Carlo. Ich weiß gar nicht mehr genau welches Jahr, aber sie hat damals sogar einen silbernen Clown gewonnen, also war richtig erfolgreich auch. Und sie war damals so ein bisschen so der Konterpart zu Daniel Cyr. Es kann auch sehr gut sein, dass sie von ihm gelernt hat, weil es damals einfach gar nicht so viele Coaches gab. Und an Zirkusschulen wurde das Ganze so angeboten, so ja, so 2007, 2008. Die ersten anderen Artisten, die ich kenne, die haben das gelernt, noch bevor ich auf der Schule war. Und ich habe dann angefangen, Cyr zu lernen 2011, wo es doch auch noch eine recht neue, junge Disziplin war. Es haben noch nicht so viele Frauen, die das gemacht haben. Und ich war gerade schon noch so, hatte noch ein bisschen Glück, dass es noch so eine Nische war. Als Duo hat es damals noch gar niemand gemacht. Obwohl auch das nicht ganz richtig ist. Daniel Cyr hatte auch mal ein Duo kreiert mit einer Frau, die hieß Irina Burli. Sage ich jetzt einfach nur vom Namen her, werdet ihr nicht kennen, aber sage ich einfach, damit man die Referenzen irgendwie hat. Die haben auch mal ein Duo kreiert, wollten es auch mal auf einem Zirkusfestival präsentieren, konnten es damals aber nicht präsentieren, weil der Boden nicht gepasst hat. Und damals war es auch nicht so normal, so einen glatten Boden zu haben, weil im Zirkus hat man ganz oft Teppichboden. Traditionellen Zirkus hat man wirklich mehr so Streu, nee, nicht Streu, sondern Sägespäne für Tiere und dann legt man da einen Teppich drüber. Und deswegen hat man eigentlich nie so einen harten, glatten Boden, sondern eigentlich immer so einen welligen Teppichboden. Und damals gab es wenig Disziplinen, die wirklich so einen geraden, harten Boden brauchten. Und deswegen war es halt auch so, dass bei diesen Zirkusfestivals, wenn man zum ersten Mal diese Sachen präsentieren wollte, einfach der Boden nicht immer gepasst hat. Deswegen ist dieses Duo, eigentlich hat es nie wirklich existiert. Also die haben zusammen trainiert, aber haben sie nie wirklich gemacht, nie wirklich gezeigt. Und das erste Duo, was auf Zirkusfestivals gespielt haben, waren wirklich wir. Wir haben 2015 unser Duo zum ersten Mal beim Cirque du Démant Zirkusfestival gezeigt, also da, wo es auch Daniel Cyr gezeigt hat. Und da haben wir eine Bronzemedaille gewonnen. Und damit haben wir uns so ein bisschen auch so dieses erste Mal dann erkauft. Und jetzt, als wir am Anfang von 2025 bei dem Monte Carlo Circus Festival waren, da waren wir auch als allererstes Mal als Duo dort. Das heißt, man kann jetzt sozusagen sagen, wir sind das erste Duo. Ist immer ein bisschen schwierig, weil man ja nicht weiß, was parallel andere Leute noch gemacht haben, ob das andere Leute damals auch noch erfunden haben und so. Aber wir haben auch diese Recherchearbeit gemacht, die Daniel Cyr gemacht hat, wo man einfach Elemente erstmal überhaupt erfinden muss oder ausprobieren muss, um zu gucken, ob die überhaupt gehen. Das haben wir auch gemacht und ungefähr die Hälfte von den Figuren aus unserer Nummer haben wir erfunden. Das sind unsere Kreation und deswegen kann man das natürlich auch schon so ein bisschen sagen, dass sie es erfunden haben. Ist aber ein bisschen schwierig, selbst davon zu reden. Gehen wir weiter. Nächstes Thema. Damit möchte ich sofort in die erste Frage von euch reinspringen, denn die leitet mich wunderbar rüber zu dem Wettkampfthema.
Hey Lea, zum einen frage ich mich, warum das Zierrad manchmal auch Syrrad genannt wird, ob das an sich eine falsche Aussprache ist oder ob man beides sagen kann.
Also ist das jetzt Zierat oder ist das Syrat? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Das hat Daniel Cyr erfunden. Auf Französisch spricht man das Cyr aus, also wie im Deutschen I. Es ist einfach nur so, dass Leute in Deutschland Cyr Wheel irgendwie gesehen haben und einfach Cyr Wheel ausgesprochen haben, wie wenn man im Deutschen halt ein Y ausspricht. Ist aber falsch. Wie man es richtig ausspricht, ist Cyr Wheel. Wie wenn es ein I wäre. Was ich dann irgendwann angefangen habe zu machen in meinen Videos, ich finde nämlich Cyr Wheel auf Deutsch klingt halt eingedeutscht, irgendwie eine englische Disziplin, macht Sinn auf Englisch, auf Französisch heißt es Roussir, la Roussir. So hat es übrigens Daniel Cyr ursprünglich auch erfunden, denn er ist ja französisch sprechender Mann, so wie Francis ja auch. Das heißt, er hat es eigentlich la Roussir genannt. Dann wurde daraus Cyr Wheel auf Englisch. Und auf Spanisch heißt es Rueda Cyr, also wieder wie Roussir. Und auf Deutsch haben die Leute das eigentlich immer nur auch Cyr Wheel genannt. In ganz vielen Sport, also in den ganzen Sportrichtungen Regeln und so ist es so geschrieben worden, was für mich keinen Sinn macht. Und deswegen habe ich das dann irgendwann Zierrat genannt in meinen Videos. Und weil ich ja auch ein bisschen Pressearbeit mache und verschiedene Sachen mache, ist es dann irgendwie dann auch Zierrat getauft worden, beziehungsweise sprechen jetzt viele Leute auch über Zierrat. Ist beides richtig. Also Zierrat oder Zierwheel, eins ist halt Englisch, eins ist halt Deutsch. Mir wurde gesagt, dass es nicht so cool klingt, Zierrat. Aber dann denke ich mir halt, es heißt halt auch Rhönrad. Und Rhönrad und Zierrat sind ja irgendwo ähnlich. Das ist nämlich gleich meine Überleitung in das nächste Thema. Deswegen finde ich Zierrat sehr passend. Aber das kann jeder sagen, wie er möchte oder wie sie möchte. Es ist aber Zier und nicht Syr.
Dann interessiert mich noch, für was das Zierrat eigentlich erfunden wurde, ob es eher um den Wettkampf ging oder tatsächlich um den Zirkus, weil manche Menschen spezialisieren sich ja eher auf die Wettkämpfe, aber es wird ja trotzdem gleichermaßen auf der Zirkusschule angeboten.
Da kommen wir jetzt in einen zweiten Teil der Geschichte, den ich eigentlich auch erst kennengelernt habe, seitdem ich selber Zierwheel als Sport mache. Denn der Zierradsport ist im Prinzip ganz eng verbunden mit dem Rhönradsport. Also es haben irgendwann mal so Anfang 2000er einige Leute aus dem Rhönrad das Zierrad entdeckt im Internet und Daniel Zier und haben gemerkt, boah, das ist ja voll cool, das ist ja voll ähnlich wie das, was wir auch machen. Wollen wir das nicht auch irgendwie lernen? Und dann auch in unseren Wettkampf mit integrieren. Das hat natürlich alles ein bisschen gedauert, das ging nicht alles so schnell. Erstmal wurden die ersten Versuche gemacht, die ersten Räder gebaut, dann da rumexperimentiert, rumausprobiert, bis dann irgendwann festgestellt wurde, hey, das ist auch voll die coole Sportart, ist irgendwie ein bisschen dynamischer als das Rhönrad, ist, kann man leichter auch alleine trainieren, weil beim Rhönrad braucht man immer noch einen Trainer, der das Rad hält. Man hat auch anstelle von so einem Bahnen hat man auch die Möglichkeit, mehrere Leute in eine Halle zu kriegen. Es hat einfach verschiedene Vorteile auch im Training, aber es ist einfach wie so ein cooler Zusatz. Und dann haben sie es mit aufgenommen in den Sport. Und deswegen ist es jetzt auch so, dass bei den Weltmeisterschaften zum Beispiel ist das Zierrad auch nur so ein kleiner Anhängsel an dem Rhönrad. Also das große, der große Wettkampf ist der Rhönrad-Wettkampf. Und dann haben sie sozusagen Zierrad dann noch mit so einem Angedingst reingenommen. Und der Teil der Geschichte, der manchmal ein bisschen vergessen wird, den auch ich ehrlich gesagt lange Zeit gar nicht wusste, ist, dass es Rhönrad gibt es ja schon seit ganz vielen Jahrzehnten. Rhönrad ist eine Sportart, die gab es auch immer schon sehr viel in Deutschland. Und es gab anscheinend früher auch mal ein Gerät, das nannte sich ein Rhönreifen. Das war im Prinzip wie ein Zierrad, also einfach nur ein Rad. Aber der hatte auch noch Griffe und er hatte auch noch so wie heißt denn das? Wie beim Rhönrad auch. Also, dass man so Platten hat, wo man mit dem Fuß draufstehen kann. Jetzt die wichtige historische Information. Eine Sache, die ich auch selber gar nicht wusste. Wenn es Olympische Spiele gibt in einem Land, kann das Land sich eine oder zwei Disziplinen noch aussuchen. Disziplinen, die nicht, ich weiß nicht, ob es eine oder zwei oder mehr sind, aber es ist auf jeden Fall mindestens eine. Sportarten aussuchen, die in diesen Olympischen Spielen gezeigt werden, die aber keine olympischen Sportarten sind. Perfektes Beispiel, was ihr wahrscheinlich alle kennen wird. Vor 2 Jahren bei den Olympiaden in Paris wurde Breakdance dazugenommen. Breakdance ist keine normale olympische Sportart, wird es auch nicht wieder geben, sondern die wurde nur dazugenommen 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris, weil Frankreich diese Sportart mit reinnehmen wollte. Bei den Olympiaden 1936 in Deutschland, eine ganze Zeit her, hat Hitler aus Deutschland sich Rhönrad ausgesucht als Sportart, die er gerne mit dazu nehmen würde. Das heißt, Rhönrad war damals so die deutsche Sportart mit gerade auch diesem schlechten Unterton von, es wurde dann sehr wie so eine Nazi-Sportart. Und da haben damals auch sehr viele Leute mitgemacht. Und als dann das Nazi-Regime gefallen ist, ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen der Sport in Vergessenheit geraten, weil, ja, das war dann halt so ein bisschen so wie, wir machen jetzt den Nazi-Sport, will halt niemand machen. Das heißt, bis dahin gab es Rhönrad und es gab auch diesen Rhönreifen. Das Ganze ist dann aber irgendwie in Vergessenheit geraten, wollte niemand machen über ein paar Jahrzehnte hinweg und anscheinend wurde es erst wieder aufgegriffen, so in den 70er Jahren. Dann haben wieder die nächste Generation oder die übernächste Generation hat dann gesagt, hey, Rennrad war doch eigentlich voll die coole Disziplin, hat eigentlich jetzt nichts zu tun mit Hitler, sondern er fand es einfach nur cool, aber das heißt ja nicht, dass es trotzdem auch eine coole Sportart sein kann. Und die haben sich dann sozusagen wieder damit angefreundet und haben wieder Rennrad trainiert. Aber der Rennreifen, der hat es irgendwie nie wieder zurückgeschafft. Das heißt, man weiß eigentlich auch gar nicht bis heute, weil es nicht richtig dokumentiert ist, wie dieser Rennreifen sich bewegt hat. Hat der Rennreifen einfach nur so Räder gemacht, also wie man im Rennrad im Prinzip auch so große Spiralen, oder konnte man mit dem Rennreifen auch Waltzen, also diese Waltzing-Bewegung machen? Es ist wahrscheinlich, dass die Leute damals auch herausgefunden haben, dass man Waltzen kann, aber es ist halt nicht ganz klar. Und der Rennreifen hatte halt Griffe und diese Fußplatten. Das heißt, es ist nicht das gleiche wie ein Zierrad. Das heißt, Daniel Sier hat das Zierrad dann doch erfunden. Also es ist etwas, was er erfunden hat. Aber natürlich die Leute aus dem Sport und aus der Rennrad-Community, da gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen, die sich zerrennen und die dann auch sagen, nein, das wurde schon viel früher erfunden. Daniel Sier hat es nicht erfunden, sondern eventuell wieder erfunden. Aber was man ihm auf jeden Fall lassen muss, ist, dass er diese Bewegung, diese Waltzing-Bewegung erfunden hat oder gelernt hat, ohne zu wissen, dass es geht. Und das ist für mich schon sehr viel erfunden. Aber um jetzt die Frage zu beantworten von Anna, das Zierrad wurde deswegen nicht für den Sport konzipiert, aber es kam das Rennrad und der Rennreifen schon aus dem Sport. Das heißt, es ist eigentlich sehr schön, dass Zierrad jetzt auch wieder mit in dem Sport mit dabei ist, weil es auch irgendwann mal eine ähnliche Sportart gab. Und ich glaube, dass sich beides ganz stark befruchten kann voneinander. Also ich glaube, der Zirkus kann lernen von dem Sport und ich glaube, der Sport kann lernen von dem Zirkus. Und deswegen ist es für mich auch so als Artistin, ich bin sehr gerne Artistin und mittlerweile auch Sportlerin. Vor einigen Jahren hätte ich mir das nie zugetraut, hätte ich nie gesagt, ich möchte auch Sport machen. Ich habe das immer so ein bisschen so, ich würde nicht sagen, ich habe es nicht ernst genommen, weil ich wusste, dass die Leute richtig, richtig gut sind, aber ich habe immer so ein bisschen gedacht, nee, ich mache das als Kunstform. Ich mache das nicht als Sport, sondern ich mache das als Kunstform. Aber mittlerweile habe ich gelernt, man kann das als Kunstform und auch als Sport machen und es muss sich nichts gegenseitig wegnehmen, sondern es kann sich eigentlich nur ergänzen. Es gibt auf der ganzen Welt verteilt deutlich mehr Menschen, die Zierrad machen als Kunstform, als Zirkusdisziplin, als Leute, die es als Sport machen. Ich glaube, so in meiner Präsenz über die Videos und über was ich so zeige, sieht es immer schon so aus, wie wenn der Wettkampf auch viel Platz hat und dass es da viele Leute gibt, die das machen. Es ist aber prozentual wirklich viel, viel, viel weniger. Die meisten Leute, die es hier machen, machen das als Zirkusdisziplin und haben das gelernt an irgendeiner Zirkusschule oder haben das sich selbst beigebracht. Und die wenigsten machen Sport. Und sehr viele von den Leuten, die das vom Sport machen, haben auch erst angefangen mit Rennrad. Also viele Leute machen Rennrad, seitdem sie ein kleines Kind sind und haben dann irgendwann gemerkt, hey, irgendwie ist hier gefällt mir besser, ist irgendwie ungefährlicher, ich habe damit mehr Spaß, ich brauche keinen Trainer. Es gibt so verschiedene Gründe, warum Zierrad vielleicht besser passen könnte. Die wenigsten Leute, die bei Wettkämpfen mitmachen in Deutschland, aber wahrscheinlich auch international, können keinen Rennrad. Also das ist vielleicht auch eine lustige Side-Information. Wenn man mal die letzte Rennrad-Zierrad-WM angucken würde und wahrscheinlich auch die nächste WM, wenn man dann guckt, wer die Leute sind, die Zier machen, da können 80% der Leute, die sie machen, können auch Rennrad. Nur vielleicht die Amerikanerinnen konnten vielleicht auch kein Rennrad. Aber ich war da eine ziemlich große Ausnahme, jemand, der Zier kann, aber kein Rennrad kann.
Und dann würde mich noch interessieren, ob es verschiedene Größen an Rädern gibt für kleinere Menschen und für größere Menschen. Und in dem Zuge natürlich auch, falls es sowas gibt, wie du und Frau Sies auf eine gemeinsame Größe vom Rad gekommen seid.
Dann kommen wir zu dem technischen Aspekt, die Größe von einem Zierrad. Mein Zierrad ist 1,85 Meter im Innendurchmesser, wenn man den Innendurchmesser berechnet, groß. Und ich bin 1,73 Meter groß. Also der Innendurchmesser von meinem Rad ist 12 cm größer als ich. Ich würde tendenziell sagen, meistens ist es bei den Leuten so zwischen 10 bis 20 cm größer, vielleicht 8 bis 20 cm größer. Sehr viel größer als das, also 20 cm größer ist schon sehr groß. Kleiner als das wäre dann schon sehr klein, also man hat da nicht so einen großen Spielraum und die Räder werden an einen angepasst. Also man kauft sich dann ein Rad in der Größe, die zu einem passt. wie ich und Francis das gemacht haben, ist Francis ist ein kleines bisschen größer als ich, aber jetzt nicht so viel größer. Das heißt, wir haben eine Größe genommen, die in der Mitte ist von uns beiden, ist aber eigentlich auch die Größe, mit der ich auch im Solo auftrete. Also früher bin ich in einem kleineren Rad aufgetreten, eher in einem größeren und haben uns in der Mitte getroffen. Und jetzt haben wir aber beide diese Mitte benutzt, auch als für unsere Solo-Disziplin. Und das ist 1,85 Meter im Innendurchmesser. Dann ist sozusagen, je nachdem wie dick das Rad ist, kommt dann halt im Außendurchmesser, ist das dann irgendwie 1,95 groß oder so.
Hallo Lea, hier ist die Pia. Und mich würde interessieren, auf was man so achten muss, wenn man sich ein Syrad kauft oder vor allem, ob deine eigene Körpergröße eine große Rolle spielt bei dem Kauf. Und genau, da wollte ich dich mal fragen, was da so die Regeln beim Syrad sind, also auf was man da so achten muss bei seiner eigenen Körpergröße, wenn man sich eins kauft. Und mich würde auch interessieren, ob das so eine gute Größe gibt, die man haben soll, wenn man im Syrad turnt oder ja genau, ob man halt so Vorteile hat eher, wenn man eine kleine Frau ist oder so.
Eine der Sachen, die ich sehr cool finde im Syrad, ist, dass man eigentlich, egal wie groß oder egal wie klein man ist, dass es trotzdem immer passt. Also, dass es trotzdem immer schön aussieht. Man hat ja immer das Rad passend zu seiner Körpergröße. Das heißt, man ist nicht besonders gut, wenn man kleiner ist oder wenn man größer ist, sondern es wird eigentlich keinen Unterschied machen. Ich finde eher, dass wenn man größer ist, dass es schöner aussieht, weil man dann einfach sehr viel mehr Platz einnimmt und längere Linien hat und einfach alles irgendwie die Wege größer sind. Ich finde es deswegen eleganter. Ich bin zum Beispiel 1,73 groß. Mir wird auch oft gesagt, ich bin eine recht große Akrobatin. Also normalerweise sind die meisten anderen Artisten in den anderen Disziplinen, aber auch insgesamt eher kleiner. Ich bin eigentlich eher schon groß. Und du sagst jetzt, du bist 1,75 groß. Kann ich mir richtig, richtig schön vorstellen. Rhönrad kenne ich mich nicht aus, aber im Sear würde ich dir mindestens 1,87 Innendurchmesser vorschlagen, wenn nicht sogar ein kleines bisschen größer. Und wenn es in dem Verein die passende Größe leider nicht gibt, musst du die dann halt kaufen. Aber trotzdem würde ich, oder ich würde sowieso allen Leuten, die Sear-Rad lernen wollen und es ernst meinen und es auch wirklich machen wollen, auch sowieso empfehlen, ihr eigenes Rad zu kaufen, weil man einfach in seiner richtigen Größe viel schneller lernt, es viel mehr Spaß macht. Und es auch mittlerweile recht viele Anbieter gibt, wo man Räder kaufen kann, da leiten wir das direkt über. Woher kriege ich denn mein eigenes Sear-Rad?
Wie viele Firmen, Personen gibt es eigentlich weltweit, die Sear-Räder bauen, wenn du das weißt? Und auch dann als zweite Frage, baut der Daniel Zier noch selber Zierräder oder hat er das mittlerweile aufgegeben?
Ich habe in meiner ganzen Laufbahn schon sehr viele Räder gekauft von verschiedenen Herstellern. Ich habe auch ein Rad selber gebaut, zusammen mit Hauke. Das war letzten Sommer mein WM-Rad und kenne mich deswegen doch recht gut aus mit den ganzen Materialien. Also ein Zierrad kann gebaut sein aus Aluminium oder aus Stahl. Der wird gebogen, sodass es einen Kreis ergibt und dann gibt es Verbindungsstücke, die sind meistens aus Stahl. Und so die normale, was die meisten Leute haben, ist ein Rad, was man in 5 Teile teilen kann. Es gibt aber auch Räder, die kann man nicht teilen oder die kann man in mehr Stücke teilen. Das hat so verschiedene Unterschiede. Umso mehr Stücke, umso schwerer wird das Rad, umso weniger Stücke, umso leichter wird das Rad. Auch umso weniger Stücke, umso günstiger ist die Herstellung, aber umso schlechter kann man es transportieren. Und haben sich die meisten Leute so auf 5 Stücke irgendwie geeinigt. Das ist, die meisten Räder sind so gebaut. Und um das Rohr ist dann eine Kunststoffschicht, die das Ganze umgibt. Da gibt es so ein bisschen auch die Schwierigkeit, herauszufinden, wie weich soll das sein, wie hart soll das sein. Umso weicher, umso weniger rutscht es, umso härter, umso mehr rutscht es. Da werden meistens Schläuche aus der Lebensmittelindustrie benutzt, die man einfach dann da drüber zieht, die es schon so fertig gibt in der Industrie. Weil, ja, Sear-Rad-Hersteller bauen meistens nur eine Handvoll Räder pro Jahr. Vielleicht maximal so ein paar hundert, aber es ist doch eine Produktion, die wirklich noch sehr mit Hand gemacht wird, die jedes einzelne Stück hergestellt wird. Und da gibt es einige Hersteller. Mein allererstes Rad, was ich gekauft habe, das habe ich gekauft von Daniel Sear. Von dem Macher des Sear-Rades. Der hat die damals noch hergestellt, macht er mittlerweile nicht mehr. Aber damals, weiß ich noch, habe ich mein erstes Rad gekauft. Das hat, glaube ich, so 1.300 kanadische Dollar gekostet. Also so um die 900 Euro. Und er hat mir das dann an meine Haustür gebracht. Und das weiß ich noch, war richtig cool, denn dass Daniel Sear dann an meine Haustür kommt in Montreal, als ich damals noch an der Zirkusschule war, und hat mir mein Rad gebracht. Und das habe ich mir gekauft so nach einigen Wochen, wo ich wusste, das ist meine Disziplin und ich wusste, das ist jetzt mein Rad und meine Disziplin. Und damit habe ich meine ganze Schulzeit verbracht. Dann habe ich mir ein Rad gekauft von Circus Concept. Das ist eine Company, die macht auch bis heute noch Räder in Kanada. Das sind Räder, die sind sehr leicht, sind auch recht schnell, glaube ich, hergestellt. Also ich glaube, man kann auch recht schnell, die haben sehr viele Sachen vorrätig und man kann die einfach so kaufen. Ich persönlich finde die aber ein bisschen leicht. Also mittlerweile bin ich eher umgestiegen auf schwere Räder, also einfach vom Gewicht her schwerer. Ist aber eine Marke, die sehr viele Leute benutzen. Ich werde alle Hersteller, die ich jetzt nenne, auch unten verlinken, falls ihr euch was kaufen wollt. Das sind so die Standard. Es gibt aber, also es wird auch noch mehr geben, die ich jetzt nicht nennen werde. Ich will jetzt auch keine Werbung machen irgendwie für irgendjemanden bestimmten. Ich habe auch gar nicht so meinen Lieblings, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich bin immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem perfekten Rad. Aber einen anderen Ort, wo man Serieräder kaufen kann, wo viele Leute, gerade Artisten kaufen, die vielleicht nicht ganz so viel Geld haben, das ganz viele Möglichkeiten, das ist ein Anton aus der Ukraine, der macht die auch per Hand. Die kauft man dann über einen Etsy-Shop. Anscheinend sind die Räder auch ganz gut. Die sind um einiges günstiger. Sie kosten mehr so um die 400 Euro. Ich habe auch von einigen gehört, dass sie auch mal kaputt gehen können. Aber von anderen Leuten gehört, dass sie auch Ewigkeiten halten. Also für jemanden, der einfach mal ausprobieren will, mal starten will, eine etwas günstigere Variante. Dann gibt es den guten Holger Zimmermann, der auch alle Rhön-Räder baut in Deutschland und auch eigentlich alle Rhön-Räder der Welt irgendwie baut. Der hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert. Der baut auch Serieräder, die sind auch gut, die sind aber recht teuer. Habe ich schon ausprobiert, mag ich auch gerne, aber wie gesagt, ein bisschen teuer. Und dann gibt es die Räder, die ich benutze mit Francis im Duo. Das sind die Räder von Richard Bellodou. Das ist der Vater von Valérie Inerci. Wisst ihr noch, ganz am Anfang von diesem Podcast habe ich euch erzählt, die erste Frau, die irgendwie bekannt war, das war Valérie Inerci. Ihr Vater ist Ingenieur und hat sich dann so ein bisschen die Aufgabe gemacht, für seine Tochter Räder zu bauen. Und das sind die Räder, die wir im Moment benutzen im Duo. Hauptsächlich, weil sie eine sehr, sehr gute Beschichtung haben. Also das Rad an sich mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Ich finde es ein bisschen zu weich. Aber da die Beschichtung ist eine richtig, richtig gute, sticky Beschichtung. Und weil wir auf keinen Fall rutschen wollen und an ganz verschiedenen Bühnen spielen, ist das halt ein Rad, was wir bei ihm kaufen. Und was er auch anbietet, für extra Geld verchromt er das Rad. Deswegen ist auch unser Rad im Licht, sieht es so glänzend aus, wie so ein richtiger Ring. Ist alles ein sehr teurer Spaß, aber machen wir, weil es einfach unsere Nummer um einiges aufwertet, visuell. Dafür benutze ich aber zum Beispiel im Solo sehr gerne das Rad, was ich zusammen mit Hauge gebaut habe. Das ist einfach ein bisschen stärker, ein bisschen stabiler, das ist, oder ein bisschen steifer, könnte man fast sagen. Das ist nicht so weich und die Beschichtung ist eine Beschichtung, die normalerweise im Rhönrad verwendet wird, also auch eine, die sehr, sehr gut hält und sehr, sehr gut haftet. Und das ist im Moment so mein Lieblingsrad im Solo. Das ist auch ein bisschen schwerer. Das heißt, wie ihr schon merkt, es gibt da ganz verschiedene Möglichkeiten, an Räder zu kommen, beziehungsweise auch viele Präferenzen. Möchte man es eher ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer, ein bisschen steifer, ein bisschen weicher? Wie ist die Beschichtung? Und da hat jeder so ein bisschen seine Präferenz. Was ich auch noch habe, ist ein LED-Rad. Das hat Light Toys, die Company, für mich gebaut. Wenn ihr auch ein LED-Rad kaufen wollt, würde ich das euch auf jeden Fall empfehlen. Richtig teurer Spaß. Aber es ist für die Programmation eins der Möglichkeiten, die halt am leichtesten ist. Also es ist ja schon so, wenn man mit LED arbeitet, dass man ja auch das Rad programmieren muss. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagt, hey, ich habe jetzt mein LED-Rad, sondern man muss ja auch die ganzen Lichtpattern und so, die muss man ja dann auch programmieren. Und da haben die ihre eigene Software entwickelt, die man nutzen kann. Und die ist sehr viel intuitiver als viele andere Anbieter. Das heißt, falls ihr euch sowas kaufen wollt, wäre das meine Empfehlung. Und sonst an irgendwie so speziellen Rädern, danach wurde nämlich auch gefragt, was gibt es denn so für spezielle Räder. Ich habe auch mal ein Rad gesehen auf Eis, also wo dann so wie so eine Eisschiene, wie heißt denn das, Schiene? Also wenn man einen Eislaufschuh hat und da ist man, hat man ja so eine Schiene, wahrscheinlich heißt es nicht so, aber man ist ja auf dem Eis, auf so einer Metallkante und dieses Eiszierrad hatte so eine Metallkante und da drauf konnte man Zier machen. Habe ich nie live gesehen, aber von gehört. Dann gibt es das Zierrad, was ich hatte bei Lucia beim Cirque du Soleil, wo ich unter Wasser performt habe. Das war umschichtet mit so einem Fahrradreifen, also mit dem äußeren Teil vom Fahrradreifen, damit es einfach mehr Grip hat. Und dann habe ich auch schon gesehen Feuerräder, wo man so ein Innenrad hat und dann noch so ein Außenteil, wo man dann das anmachen kann mit Feuer, stelle ich mir irgendwie sehr gefährlich und sehr heiß und irgendwie auch gar nicht so mein Ding vor. Aber sowas gibt es auch. Also es gibt auch so ein paar Spezialräder. Es gibt dann auch manchmal so Konstruktionen, wo Leute so ein Rad mit dem anderen Rad verschweißt haben und dann gibt es eine andere Form. Also da gibt es dann im Prinzip die Kreativität des, natürlich des Menschen ist, geht unendlich. Da kann man natürlich noch viele Sachen erfinden. Aber so das normale Rad ist einfach nur ein Metallring mit einem Plastik umschichtet. Und das ist das, was für die meisten Leute gut funktioniert. Kommen wir mal zu ein paar klassischen Zierradfragen. Die Frage, die ich am meisten gestellt werde, ist, ob ich mir nicht meine Finger einklemme. Und die Frage, die ich am zweitmeisten gestellt werde, ist, ob mir nicht schwindelig wird. Die Finger, die klemmt man sich eigentlich nicht ein. Es ist ein ganz natürlicher Reflex, wie wenn man auch irgendwie spazieren geht und dann stolpert, dass man dann sich abstützt mit seinen Händen und dass man die Hände dann aufmacht. Das ist so ein ganz natürlicher Reflex. Das heißt, wenn man mit den Händen nah an den Boden kommt, dann ist es ganz natürlicher Reflex, dass man die Hände aufmacht, dann den Boden so mit den Fingern so ein bisschen streichelt und dann wieder zumacht. Da darf man eigentlich gar nicht so groß dran denken. Man muss einfach machen und dann passt es schon. Was ich mir öfter irgendwie mal eingeklemmt habe, sind Zehen, gerade weil ich halt barfuß performe, dass ich, wenn ich meine Beine bewege und dann nach vorne und nach hinten und im Kreis und dass dann irgendwie ein Fuß dann mal unter das Rad kommt und dann irgendwie den Zeh dann über das Zeh gerollt wird, das kann schon mal passieren. Ich habe auch schon mal einen Fußnagel auf der Bühne verloren. Sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Aber im Vergleich zu allen anderen Zirkusdisziplinen doch nicht sehr gefährlich. Von dem her, nein, Finger klemmt man normalerweise nicht ein. Passiert auch schon mal, aber passiert normalerweise nicht. Und schwindelig wird einem am Anfang doch sehr, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Also so nach 3 Monaten Zierradtraining wird einem nicht mehr schwindelig. Und eigentlich wird mir jetzt nur noch schwindelig, wenn ich entweder in einem Raum bin, der sehr, sehr dunkel ist, oder wenn ich irgendwie seit einer langen Zeit kein Zier mal gemacht habe, was ja auch nicht sehr oft vorkommt, aber vielleicht mal nach dem Urlaub oder so. Das Rad ist ja aus Metall. Das heißt, wenn das Rad irgendwo ist, wo es kalt ist, also zum Beispiel draußen habe ich hin und wieder mal Fotoshoots gemacht, dann wird das Rad sehr, sehr kalt. Und dann werden natürlich die Finger und die Füße dann auch sehr kalt, wenn man an dem Rad ist. Wenn man aber drin trainiert, dann werden die Finger und Füße nicht kalt, weil das Metall dann halt die Wärme von dem Raum annimmt und es dann normal warm ist. Aber gerade bei kalten Temperaturen, was noch zusätzlich dazu kommt zu einem kalten Rad, ist, dass das Plastik, was da drum ist, ich habe jetzt gerade ein Dilemma, weil ich mich in meinen Kunststoffen nicht genug auskenne. Ist es denn Plastik oder ist es PVC-Plastik? Oh Gott, der Kunststoff, der nämlich um das Rad rumgebunden ist, also der da drum ist, das ist nämlich PVC. Ah, jetzt habe ich auch meinen Fehler wieder entdeckt. Das Plastik, was da umzogen ist, um das Rad, das nennt sich, es ist PVC-Plastik. Das ist ein stabiler, inerter und flexibler Kunststoff, steht hier gerade. Es ist kein Gummi. Gummi ist was ganz anderes. Ich habe den Fehler mal irgendwo mal gemacht und wurde ich einen besseren belehrt. Es ist Plastik. Es ist auch recht weiches Plastik, aber doch sehr stabiles Plastik. Aber es verändert sich sehr oft in der Temperatur. Das heißt, wenn wir irgendwo sind, wo es kalt ist, draußen im Winter, oder man hat sein Rad gerade transportiert im Auto über Stunden, oder nicht gerade transportiert, sondern man hat sein Rad irgendwie im Auto gelassen über Nacht und im Auto ist es kalt wegen Winter, dann wird das Plastik härter und dadurch auch ein bisschen rutschiger. Das heißt, gerade wenn man irgendwie bei Wettkämpfen ist oder so und so Rutschigkeit einen Unterschied macht, muss man aufpassen, dass man dann sein Rad mit reinnimmt über Nacht. Und so ist es zum Beispiel auch so, dass wenn wir in so Weihnachtszirkussen auftreten, wie jetzt gerade hier in Mannheim oder auch letztes Jahr in Heilbronn, dass wir ganz oft unser Rad andersrum für einige Minuten vor den Heizpüster gestellt haben. Es wird ja meistens hier mit so großen Pustemaschinen geheizt, damit der Kunststoff ein bisschen weicher wird, sodass sie ein bisschen besseren Grip haben auf dem Boden, weil der Boden sehr kalt ist. Und dann, wenn man das macht, dann ist das Rad kuschelig warm, auch an den Fingern und Füßen. Und dann, ja, macht es ein bisschen weicher und ein bisschen angenehmer. Aber sonst insgesamt kriegt man jetzt keine kalten Hände oder Füße, wenn man barfuß mit dem Rad trainiert. Das Gewicht von einem Rad ist ungefähr, ich sage immer so 15 Kilo. Es gibt aber leichtere und schwerere. Die ich vorher meinte von Circus Concepts aus Kanada, die sind wahrscheinlich so bei 13, 14 Kilo. Und dann gibt es aber auch schwere Räder, die sind so bei 16, 17 Kilo. Ist natürlich auch immer ein bisschen abhängig davon, wie dick das Rad ist und wie groß man selber ist. Also natürlich ist ein größeres Rad schwerer als ein kleineres. Wie dick das ist, der Durchmesser in der Dicke ist, glaube ich, normalerweise so zwischen 3,5 und 5 cm. Auch da gibt es eher größer oder kleiner, je nach Präferenz. Aber rein theoretisch gibt es auch kein richtig und falsch, sondern man kann das so sich bauen lassen, wie man es gerne möchte. Ich wurde jetzt auch noch gefragt, ob man das rein theoretisch aus Holz bauen könnte. Sieht bestimmt super cool aus aus Holz, aber ich glaube, das ist nicht steif genug. Also es ist einfach nicht stabil genug, das würde durchbouncen. Habe ich aber noch nie ausprobiert. Also vielleicht würde schon gehen, dass man es aus Holz baut und dann mit dem Gummi umzieht. Das muss wahrscheinlich eine besondere Art von Holz sein. Da kenne ich mich leider in Rohstoffen nicht genug aus. Ich glaube, es würde bestimmt richtig cool aussehen. Aber ich glaube auch, das könnte eher brechen. Da müssten wir andere Menschen fragen, die da bessere Kenntnisse haben zu. Dann sind hier Fragen zu Kosten. Da habe ich ja vorher schon ein bisschen gesagt, die Hersteller. Also wie gesagt, ich würde sagen, zwischen 400 Euro ist so das Minimum und dann nach oben ist aber keine Grenze gesetzt. Also das LED-Rad, das kostet, glaube ich, 5.000 Euro. Ein gutes Rad von dem, was wir jetzt benutzen, von Richard Belodoux für unsere Duo-Performance, was jetzt verchromt ist mit einer besonderen Beschichtung und so, da haben wir, glaube ich, für das letzte Rad um die 3.500 Dollar gezahlt. Das müssten sein so 2.500 Euro, 2.700 Euro. Das ist scheiß teuer. Also so viel Geld muss man für ein Rad nicht ausgeben. Das machen nur wir, weil wir ein besonderes Rad haben wollen. So, ich sage meistens für ein gutes Rad, 1.000 Euro für ein gutes Rad ist so ein guter Mittelwert. Klar, es ist viel Geld, aber ein Rad geht normalerweise auch nicht kaputt. Also normalerweise kauft man sich ein Rad für immer und das kann man für immer benutzen. Von dem her ist es ein teures Spielzeug, aber halt auch ein sehr schönes Spielzeug. Dann gibt es eine Reihe von Fragen zum Zierrad lernen. Wie lange dauert es, das zu lernen? Ist es schwer? Ist es besser, wenn man davor schon ein Röhrenrad gemacht hat? Es ist super individuell, wie lange das dauert, Zierrad zu lernen. Mich hat das Ganze 2 Wochen gedauert. Also ich habe 2 Wochen gebraucht, wo ich fast jeden Tag ein bisschen probiert habe für so 20 Minuten oder so, um zu lernen, mich zu waltzen, also dass das Drehen sich nicht mehr aufhört. Bei anderen Leuten dauert es nur ein paar Tage, bei anderen Leuten dauert es ein paar Monate. Ich kenne auch Leute, die haben dafür mehr als ein Jahr gebraucht. Das ist wirklich abhängig von ganz vielen Sachen. Ich glaube, hauptsächlich ist davon abhängig, wie sehr man sich traut. Also man hat am Anfang einfach irgendwie Angst und wenn man diese Angst überwinden kann, dann lernt man sehr viel schneller, als wenn man mehr Angst hat. Aber es wird dauern. Das Tolle ist, wenn man es erstmal schafft, dann wird man es auch nie wieder verlernen. Also so ein bisschen wie Fahrradfahren. Am Anfang dauert es, aber wenn man es dann erstmal kann, dann kann man das für immer. Wenn man schon Röhrenrad kann, dann hat man Vorteile in der Spirale. Das ist wieder ein bisschen nischig, aber ein Röhrenrad kann man ja in einer geraden Linie benutzen oder in einer Spirale, das heißt wie so ein Kreis auf dem Boden oder in einem in einer kleinen Spirale, das ist, was wir Coinspin nennen. Das kann man sich vorstellen, wirklich, wie wenn man eine Münze hat auf dem Tisch und die so anschnippst und dann am Anfang dreht die sich und dann irgendwann geht die so immer mehr in so eine Coinspin-Bewegung. Das ist ganz ähnlich beim Röhrenrad und mit dem Zierrad. Das heißt, da kann man schon einige Sachen lernen und dann auch gut übertragen. Aber diese Waltz-Bewegung und auch so ein bisschen, was das Zierrad eigentlich so ausmacht, das ist sehr anders. Und das kann man eigentlich vom Röhrenrad jetzt auch nicht wirklich übertragen, sondern das muss man dann komplett neu lernen. Wo kann man sowas lernen? Einige Röhrenradvereine bieten mittlerweile auch Zierrad an. Es gibt einige so Stützpunkte in Deutschland. Ich weiß, in Fallersleben gibt es sehr viele Leute, die das trainieren. In Aachen gibt es auch viele Leute. Es gibt auch online, werde ich euch unten verlinken, es gibt auch eine Karte, wo man sich eintragen kann mit allen möglichen Leuten in verschiedenen Orten, die Zierrad trainieren. Da muss ich da ein bisschen vernetzen. Es gibt auch Zier Wheel Connections und Conventions. Es gibt immer wieder auch Zier Wheel Weekends. Gerade in Fallersleben, das werde ich auch unten verlinken. Das heißt, meistens muss man, das ist so, man muss da so ein bisschen reinkommen, also ein bisschen reinschnuppern, mal irgendwo einen Workshop machen, sich dann daran verlieben und dann mit den Leuten in Kontakt bleiben und dann das so lernen. Natürlich kann man das auch sehr, sehr gut an einer Zirkusschule lernen, aber ich glaube, da könnt ihr besser untereinander euch irgendwie vernetzen und andere Leute einfach fragen. Ich bin da eigentlich nicht so eine gute Anlaufstelle, um Zierrad zu lernen. Ich gebe auch im Moment keine Workshops oder keine One-on-Ones. Ist etwa irgendwas, das mache ich irgendwie nicht so gerne. Es gibt mir irgendwie nicht so viel. Ich glaube, es gibt andere Leute, die können sowas viel besser und machen sowas viel lieber. Was ich aber sehr, sehr schön finde, ist, mit Leuten zusammen zu trainieren. Also, dass man nicht sagt, hey, ich gebe hier irgendwie eine One-on-One-Stunde oder so und ich bringe euch was bei, sondern dass man sich zusammen trifft, dass man zusammen trainiert, dass man voneinander lernt, dass man sich gegenseitig irgendwie Sachen zeigt, Tipps gibt und so. Sowas mache ich super, super gerne, so Jam zusammen. Aber so Trainer sein finde ich persönlich einfach nicht so meins, aber da gibt es andere Leute, die das sehr, sehr gut können. Unterscheiden sich die Tricks von Männern und Frauen? Nö, das ist eine Sache, die ich sehr schön finde beim Zierrad, ist, dass rein theoretisch können Männer und Frauen genau die gleichen Sachen machen. Normalerweise sind Frauen ein bisschen beweglicher, das heißt, die machen mehr so Spagatsachen. Männer haben vielleicht ein bisschen mehr Sprungkraft, das heißt, sie können vielleicht eher aufs Rad springen und so. Aber rein theoretisch ist da keine Grenzen gesetzt und beide können beides erlernen. Und in den Wettkämpfen wird es getrennt, also Frauen treten gegen Frauen an und Männer gegen Männer. Aber es gibt bei dem Wettkampf auch ein Battle-Format, wo dann alle gegeneinander antreten und es geht dann wirklich mehr so um den Stil und um dem Publikum zu gefallen. Und da finde ich es auch sehr cool, dass es Männer und Frauen gemischt ist, weil ich auch wirklich denke, es ist eine von den Sportarten, die man auch wirklich nicht trennen muss. Also ich finde es auch trotzdem fair, wenn Frauen und Männer gegeneinander antreten, weil sie einfach andere Vorteile haben. Zum Abschluss finde ich es wichtig, nochmal zu sagen, dass Zierrad ist eine Zirkusdisziplin, die am Anfang vielleicht so ein bisschen, und nicht nur eine Zirkusdisziplin, sondern auch eine Sportart, die am Anfang so ein bisschen schwierig ist, weil man einfach nicht so viel direkt von vornherein machen kann. Also es ist einfach am Anfang so ein Ring, der so ein bisschen sperrig ist und man kann sich damit nicht so richtig bewegen. Aber wenn man erstmal so die ersten Stunden damit verbracht hat, hat man wirklich die Möglichkeit, damit so Gefühle zu haben, die man sonst keine anderen Zirkusdisziplin hat, auch irgendwie sonst im Leben nicht ähnliche Gefühle haben kann. Es ist einfach von der Physik was ganz Besonderes und Einzigartiges. Und es kann im Prinzip jeder lernen. Also man braucht keine Vorkenntnisse in Turnen, man muss nicht irgendwie besonders beweglich sein. Es kann rein theoretisch jeder oder jede. Wie gut man dann nachher wird und was für krasse Sachen man macht, da ist natürlich abhängig von vielen anderen Sachen. Aber einfach nur das Waltzen zu lernen und einige Basic-Sachen, auch so ein Superman zum Beispiel, diesen Move, wo ich so beide Füße wegnehme vom Rad, auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Das kann rein theoretisch auch jeder lernen. Es ist einfach nur genug Zeit, die man da rein investieren muss. Deswegen, wenn ihr euch schon immer mal gedacht habt, und es ist kein Alter. Also es gibt auch Leute, ich kenne auch Leute, die haben mit über 50 angefangen, Zierrad zu lernen und die machen das Rocken, das ist so crazy. Also es ist wirklich so eine Disziplin, wenn ihr euch schon mal irgendwann gedacht habt, ihr wollt es mal ausprobieren, ihr findet es schön, ihr wollt es mal machen, gebt dem Ganzen eine Chance. Sagt euch vor allem niemals, ihr seid dafür zu alt oder ihr seid dafür zu unsportlich oder ihr seid dafür zu schwer oder alle anderen Ausreden, die es so gibt. Es kann wirklich rein theoretisch jeder lernen. Also nicht rein theoretisch, sondern es kann wirklich jeder lernen. Und ich glaube, das ist auch einer von den Teilen, die ich so schön finde an dem Rad. Ist einfach, es ist so eine simple Sache. Es ist einfach nur ein Metallring, einfach nur ein Ring. Auch irgendwie so, das Rad wurde schon vor so langer Zeit erfunden. Das ist einfach so ein basisch, klassisches Ding. Und man kann damit so coole Sachen machen. Und auch diese Stile von so vielen verschiedenen Menschen sind so unterschiedlich. Also es ist auch bis heute noch, es gibt es jetzt seit 20 Jahren, seit über 20 Jahren, bis heute werden neue Sachen erfunden. Bis heute haben Leute verschiedene Stile, die sie da mit reinbringen. Und bei jedem sieht es anders aus. Es ist eine super individuelle, kreative, wunderschöne Sportart und Kunstform. Und das heißt, wenn du jetzt das Ganze dir angehört hast und du schon immer gedacht hast, oh, ich will das auch mal ausprobieren, macht es mal. Guckt, googelt euch durch. Ich verlinke unten ein paar Links, wo es Workshops gibt, wo es Serial Weekends gibt, wo es alle möglichen Dinge gibt und Quellen gibt, wo ihr sowas mal ausprobieren könnt und im Prinzip alle Infos habt, um selbst mal durchzustarten. Ich hoffe, ich konnte in dieser Folge alle eure Zierrad-Fragen beantworten. Viele werden natürlich immer wieder kommen, ist ja ganz normal, weil auch also gerade so Fragen wie, ob ich mir über die Finger rolle oder ob mir schlecht wird, werde ich fast täglich gefragt. Und die beantworte ich auch immer wieder gerne, weil ich die Frage am Anfang auch gefragt habe. Ich habe auch meine erste Frage an jemanden war mal, ob man sich nicht über die Finger rollt. Von dem her ist das alles komplett in Ordnung. Ich glaube, so ein Ziel von mir, auch mit Social Media und mit dem, was ich allem so mache, ist, ich möchte ja Leuten Zirkus näher bringen und Zirkuskunst näher bringen und ja einfach auch so ein bisschen Interesse wecken und so ein bisschen Kuriosität wecken. Und ich glaube, das ist aber nicht nur Zirkus, sondern auch das Zierrad als meine Hauptdisziplin. Finde ich einfach schön, wenn viele Leute davon wissen und Bescheid wissen. Und manchmal schreibt ihr mir dann auch irgendwie so ganz spezifische Sachen von so, ah ja, und die Ballerina. Und ich habe gesehen, du hast den Backcoinspin gemacht. Und dass ihr sozusagen schon Figuren gelernt habt von denen, die ich halt irgendwie in meinen Videos gezeigt habe. Und obwohl ihr eigentlich mit dem Sport oder mit der Kunstform eigentlich gar nichts zu tun habt. Und ich finde es total toll, dass ich es mittlerweile geschafft habe, dass sich so viele Leute dafür interessieren, und hoffe natürlich auch, dass bei der nächsten Weltmeisterschaft dann auch viele Leute mit wieder zugucken und dabei sind und ja, dem Ganzen irgendwie auch dadurch, dass man mehr weiß, auch irgendwie so ein anderes Gefühl vermittelt. Also ich glaube, gerade wenn man Sport anguckt, bei so einem Wettkampfformat, macht es halt voll Sinn, wenn man auch die Regeln kennt oder halt auch so ein bisschen weiß, wie das Ganze funktioniert. Weil wenn man sich einfach nur so eine Routine anguckt, dann erkennt man ja erstmal keine Bewegung, sondern es ist einfach nur so ein schöner Mischmasch. Aber wenn man es lernt, die Bewegung zu lernen, ist es natürlich halt auch, ja, einfach eine andere Art, wie man sich den Sport aneignet und wie man dazu guckt. Und da fällt mir gerade ein, rein theoretisch, wenn ihr Bock habt, auch mehr in diese Sportler-Szene reinzukommen, gibt es auch immer wieder, es werden immer wieder Kampfrichter gesucht. Also wenn ihr sagt, ich finde Sierad voll cool, aber ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, Sierad zu trainieren, ich würde aber mich gerne in den Sport mehr reinfuchsen, kann man auch als Kampfrichter ausgebildet werden und dann Kampfrichtern bei Wettkämpfen. Ich weiß nicht, ob das einen oder anderen von euch interessiert, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge Sierad ein bisschen näher bringen, vielleicht die eine oder andere Frage beantworten. Und ich freue mich, dass das Interesse so groß ist, dass du bis hierhin zugehört hast. Und damit gehen wir nächste Woche wieder in eine ganz normale, reguläre Folge von Zirkus Hotline, in der es dann wahrscheinlich wieder mehr geht um den Weihnachtszirkus in Mannheim. Was ich aber noch dazu sagen möchte, ich treffe gerade so viele von euch hier. Es ist ja nicht so oft, dass ich die Chance habe, in Deutschland zu spielen und dann auch so viele von euch zu treffen und auch gerade so regelmäßig. Und so schönes Feedback zum Podcast habe ich mir nicht erträumt. Also so viele von euch, die mir sagen, ihr hört den Podcast so gerne beim Sauermachen oder einfach so, und dass es euch einfach so gut tut. Und es ist für mich ein Riesen, also eines der größten Komplimente, glaube ich, wenn mir Leute sagen, dass sie meinen Podcast mögen. Und auch insgesamt einfach, es ist so schön, wie interessiert ihr seid, wie viele Fragen ihr habt und wie ihr irgendwie mit diesem ganzen Zirkusthema auch umgeht, ist ein Riesenkompliment. Das macht mich unglaublich stolz, bin ich auch unglaublich dankbar. Deswegen wollte ich das hier nochmal einmal dazu sagen. Es ist auch super, super schön, euch zu treffen. Also ich komme wirklich in jeder Pause raus im Mannheimer Weihnachtszirkus. Ich spiele hier noch bis zum 4. Januar in Mannheim. Wir spielen jeden Tag 2 Shows, außer am 1. Januar, sonst wirklich jeden Tag. Mit dem Code LEA10 kriegt ihr 10% Rabatt auf alle Ticketkategorien. Link ist unten mit verlinkt. Und ich komme in jeder Pause ins Vorzelt. Ich bin recht am Eingang vom Vorzelt. Da ist so ein großer Kreis, wie so eine kleine Fotostation. Da warte ich. Da bin ich jedes Mal. Wenn ihr mich treffen wollt, könnt ihr mich gerne treffen auf ein Foto. Und wenn irgendwie extrem viele Leute da sind, was manchmal der Fall ist, aber auch nicht immer der Fall ist, also manchmal ist es ruhiger, manchmal ist es voller, ich bin die ganze Pause da und ich bin auch da, bis die Show wieder anfängt. Und ich hatte auch schon Leute, die wollten dann lieber noch mit mir kurz quatschen und haben dann den Anfang von der zweiten Hälfte verpasst. Ich bleibe so lange, bis jeder und jede ihr Foto hat und ihren kleinen Moment hatte, weil mir das total wichtig ist, euch auch kennenzulernen. Ich finde, es macht mir so viel Spaß, es ist so schön. Und gerade viele von euch haben mir gesagt, dass sie mich schon supporten seit den Cirque du Soleil-Zeiten, was ich auch richtig krass finde, weil sie sind jetzt irgendwie schon 3 Jahre her. Und ja, ist einfach auch schön, solche Menschen auch mal zu treffen, dass man nicht einfach nur irgendwie weiß, dass es die gibt, sondern auch zu sehen, wie ihr aussieht und wie ihr strahlt. Und es ist wunderschön. Also es ist, glaube ich, was Besonderes für euch, aber es ist auch was wirklich sehr, sehr Besonderes für mich. Und mit diesen Worten wünsche ich euch eine wunderschöne neue Woche und wir hören uns nächsten Sonntag.